HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Milkova. Was bleibt von Corona? Wie werden wir uns später erinnern an die Krise? Und wie wird die Pandemie in die Geschichtsbücher eingehen? Das sind Fragen, die Benjamin Röhrs umtreiben. Er ist Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni in Gießen. Und er hat mit einer Gruppe von Historikern an den Universitäten in Hamburg und Bochum das digitale Corona-Archiv ins Leben gerufen. Dort kann jeder seine persönlichen Andenken an das Leben in Zeiten von Corona hochladen. Fotos, Texte, Videos und so weiter. Diese Quellen sollen den Forschern dabei helfen, die Gegenwart zu dokumentieren. Das ist ein sogenanntes Public History Projekt, also ein öffentliches Geschichtsprojekt, an dem jeder mitschreiben kann. Wie funktioniert das genau? Welche Spuren wird die Krise hinterlassen? Und welche Schlüsse können die Historiker daraus ziehen? Darüber spreche ich jetzt mit Benjamin Röhrs in HR Info das Interview. Herr Röhrs, wenn Sie sich aussuchen könnten, in welcher Zeit Sie gern leben würden, würden Sie in der Gegenwart bleiben im Juni 2020 oder, Sie sind ja Historiker, würden Sie lieber in eine bestimmte Epoche der Vergangenheit zurückgehen, um zu gucken, wie es da so wirklich war?
Schwierige Frage. Ich glaube, ich würde hier bleiben. Man weiß ja nie, wo man hinkommt. Und ich weiß ja auch nicht, wie ich dann da auftauche. Also ich habe neulich mal gelesen, dass die Idee der Zeitreise halt auch eine sehr privilegierte ist, weil es ja durchaus Menschen gibt, die aufgrund bestimmter Merkmale, Geschlecht, Hautfarbe und so weiter gar nicht in die Vergangenheit wollen würden, weil es ihnen dann nicht so gut gehen würde.
Mhm. Aber Sie würden lieber hier bleiben, weil es hier gerade spannend ist, weil wir jetzt gerade die Chance haben, ein Stück Geschichte live mitzuerleben?
Ja, ich würde hier bleiben. Also mir geht es gerade ganz gut und von daher habe ich jetzt nicht den dringenden Wunsch, in eine vergangene Zeit zu reisen, die für mich ja ungewiss ist.
Hintergrund ist wahrscheinlich auch, dass ja alle sagen, die Corona-Krise, die wird in die Geschichtsbücher eingehen. Das ist was ganz Wichtiges, was da gerade passiert. Ab welchem Zeitpunkt haben Sie denn geahnt, das ist wirklich historisch, was wir gerade erleben? Das muss man unbedingt festhalten für die Nachwelt.
Also der Zeitpunkt, wo mir die Corona-Krise wirklich, also persönlich aufgefallen ist im Sinne von jetzt verändert sich was, war Ende März. Ich hatte mit meiner Band ein Konzert geplant.
Sie haben eine Punkband, muss man dazu wissen.
Ja, genau, richtig. Und wir hatten ein Konzert in Gießen, wir sollten im Pub spielen. Und dann ging das so langsam los, dass gesagt wurde, hier Corona und das funktioniert nicht mehr alles so wie vorher. Und dann wurde das Konzert so 3 Stunden vorher abgesagt. Und das war für mich auch im Privaten so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt verändert sich irgendwas.
Und deswegen haben Sie zusammen mit einer Gruppe von Historikern an den Unis in Bochum, Hamburg und Gießen, wo Sie ja arbeiten, das Corona-Archiv gestartet, wo Sie die Alltagserfahrung der Menschen mit der Pandemie sammeln. Ist diese Idee vielleicht auch entstanden, weil sich ein paar Historiker zu Hause ein bisschen gelangweilt haben im Lockdown? Oder wie kam das so zustande?
Ich weiß nicht, ob die anderen sich gelangweilt haben. Ich habe mich nicht gelangweilt. Das kam auch, also die Geschichte fängt eigentlich auf Twitter an. Da hat Christian Bonnenberg, der ja auch mit im Projektteam ist, der hat sich Ende März hat er einen Tweet abgesetzt, in dem er sich gewundert hat über die Situation gerade. Er hat aus seinem Fenster geguckt in den sonnenbeschienenen Innenhof und hat sich gefragt, was ist das eigentlich für eine Situation und was bedeutet das eigentlich gerade alles? Plus, weil wir ja eben Historiker sind, fragte er sich, wie wird das eigentlich für die Nachwelt überliefert? Also diese Offenheit.
Also Offenheit im Sinne von, man weiß nicht, wie es weitergeht.
Ja, genau. Also wenn wir als Historiker uns Quellen nähern, nehmen wir jetzt klassisches Beispiel Krieg, dann wissen wir halt immer schon, okay, der war dann und dann vorbei. Oder wir haben zumindest gute Gründe anzunehmen, dass dann und dann vorbei war. Und das wissen wir halt gerade nicht. Wir sind gerade in einer offenen Situation. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen nicht, wie lange die Pandemie doch andauert, wann der Impfstoff da ist und so weiter. Und das war eben der Ausgangspunkt von Christian Bunnenberg. Und daraus entsponn sich dann auf Twitter mit anderen Leuten halt so eine Diskussion. Und zum Schluss stand die Frage, okay, wer sorgt eigentlich dafür, dass die Alltagsquellen überliefert werden? Also, dass man diese Offenheit dann später auch noch abbilden kann. Und da gab es dann nicht so wirklich eine Antwort. Und ich hatte am gleichen Abend, also habe ich noch ein bisschen gearbeitet, und hatte in meinem Internetbrowser noch einen Tab offen über das Roy Rosenzweig Center in den USA. Und da habe ich mich dann so ein bisschen eingelesen, was die so machen, weil die ganz spannendes Zeug machen. Und habe gesehen, hey, die haben eine offene Software, mit der man Dinge sammeln kann und ein offenes Archiv aufmachen kann und habe dann auf diese Twitter-Diskussion geantwortet, hey, guck mal, es gibt eine Software, es gibt eine Möglichkeit. Theoretisch könnten wir diejenigen sein, die jetzt das Sammeln beginnen. Ja, gesagt, getan. Nächsten Tag haben wir uns zusammengeskypt, haben das Projekt durchdacht, aufgesetzt, konzipiert 3 Tage lang und Nächte. Und dann gab es dieses Archiv und es war da.
Genau. Ja, Wahnsinn. Das ist ein digitales Archiv, wo jeder mitmachen kann und seine ganz persönlichen Eindrücke und Andenken an die Pandemie hochladen kann. Texte, Fotos, Videos, Audios, Zeichnungen, Comics und so weiter. Ich habe mal 3 Sachen rausgesucht, damit man mal einen kleinen Eindruck bekommt. Es sind unter anderem ja viele selbstkomponierte Corona-Songs dabei, wie zum Beispiel dieser hier, Ricardas Corona-Gruß.
Corona, Corona. Schon, aber so viel machst du mir nicht aus. Ich bleib halt zu Haus.
Süß, ne? Dieses Lied von Ricarda Schumann war mit einer der ersten Einsendungen Ende März. Oder auch schön, viele blicken mit einer gewissen Portion Humor auf diese Ausnahmesituation, wie zum Beispiel Margaretes Corona-Tagebuch. Hier kommt ein kleiner Ausschnitt aus der Folge Immer noch allein zu Haus.
Liebes Tagebuch, gut, dass die Sonne scheint. Das sag ich mal vorweg. Ansonsten bin ich mit der Gesamtsituation und mit mir nicht ganz zufrieden. Ich hab ehrlich gesagt sogar schon begeistert in Callcenter-Warteschlangen gewartet. Da schöne Musik, man fühlt sich nicht so allein. Und wenn man Glück hat, geht auch mal jemand ran.
Also das Thema Kontaktverbot und Einsamkeit so ein bisschen Comedy-mäßig aufbereitet von Katja Pilaski. Und dann gibt es aber auch sehr ernste und emotionale Einsendungen in ihrem Archiv. Da schreibt zum Beispiel eine Mutter von 2 Grundschulkindern über ihre Erfahrungen mit Homeschooling.
Erik versucht sich jetzt an dem Kunstwerk Meine Traumschule nach Hundertwasser. Greta kämpft noch mit dem Abschreiben der 3 Sätze. Es sind doch nur 3 Sätze, die abgeschrieben werden müssen. Abgeschrieben. Wieso macht das Kind da immer wieder Fehler rein? 50 Minuten sind schon um und gefühlt haben wir wieder nichts geschafft. Ich bin wieder am Rande des Wahnsinns und habe mir jetzt erst einmal eine Kanne Tee, Ruhe und Harmonie aufgesetzt. Heute werde ich wieder tot ins Bett fallen und 3 Kreuze machen, wenn ich endlich wieder ins Büro kann und Ralf das Ruder übernimmt.
Ein Zitat aus dem Text von einer gewissen Nelly 0815 mit dem Titel Homeschooling am Rande des Wahnsinns Teil 4. Es gibt mehrere Teile davon. Das zeigt so ein bisschen die Bandbreite ihres Archivs. Warum sind diese ganz persönlichen Eindrücke der Leute so interessant für Sie? Worum geht's Ihnen dabei?
Also uns geht's primär darum, halt die Alltagserfahrungen der Leute zu dokumentieren und dann eben auch diese ganz persönlichen Noten, die wir eben auch gehört haben, eben mit zu dokumentieren. Und das ist eben wichtig, wenn wir zum Beispiel gucken, was es für politische Entscheidungen gibt, dann ist eben immer die Frage, ja, was bedeutet das eigentlich für die Menschen? Also wie kommt das unten an? Wie gehen Menschen damit um? Was für Probleme verursacht das? Und deswegen sind Alltagsquellen immer wichtig.
Sie haben über 2000 Einsendungen mittlerweile bekommen. Ich kann mir vorstellen, Sie sind am Anfang zugeschüttet worden mit Bildern von Klopapier, Vorräten oder leer gekauften Supermarktregalen. Aber um welche Themen geht es sonst noch? Gibt es so bestimmte Schwerpunkte?
Sie haben völlig recht. Am Anfang hatten wir ganz viel leere Regale und Klopapier, also materieller Mangel. Was sich eigentlich von Anfang an durchzieht, ist ein Mangel an Öffentlichkeit. Also wir haben immer wieder beinahe täglich Fotos von leeren öffentlichen Plätzen. Soziale Distanz ist körperliche Distanz ist immer ein wichtiges Thema. Es gibt aber auch Leute, die sich Bewältigungsstrategien ausdenken, sowas wie eine Vorfreude-Sammelbox ist immer ein Beispiel, was ich gerne nehme. Da hat eine Person sich eine Box gebaut und schreibt jeden Tag einen Zettel und wirft ihn dort rein zu etwas, was sie nach der Krise machen möchte.
Was hat Sie am meisten überrascht oder beeindruckt? Ihre Top 3?
Also am meisten überrascht und beeindruckt hat mich eigentlich wirklich die Vielfalt von dem, was da kommt. Meine 3 Liebsten oder die ich am besten fand, war Fotos von einer Aktion aus Darmstadt. Da war es noch nicht erlaubt, wieder zu demonstrieren. Und da haben sich Menschen kreative Dinge ausgedacht, um auf die Situation in den Geflüchtetenlagern in Griechenland aufmerksam zu machen. Und das hat mir nochmal gezeigt, also was für ein Privileg es auch sein kann, zu Hause zu bleiben. Also diese Forderung Stay at Home, das können halt bei weitem nicht alle Menschen tun. Ansonsten haben wir jetzt zum Beispiel ein Essay einer 15-jährigen Schülerin aus Hamburg, die sich Gedanken über ihren Alltag macht, beziehungsweise die Verunmöglichung ihres sonstigen Alltages durch Corona und dass ihr auch durch die Krise gewisse Dinge bewusst geworden sind. Sie ist, wie sie selber sagt, Scheidungskind und sie sagt, hey, durch diese Krise bin ich so lange bei einem meiner Elternteile wie noch niemals zuvor und irgendwie findet sie auch jetzt zu sich, also ein hoher Reflexionsgrad. Und wir freuen uns eben auch, dass wir die Krise aus Perspektive der Jugendlichen mal gespiegelt bekommen, die ja zumindest in der täglichen Berichterstattung nicht allzu präsent ist. Und was mir auch gut gefallen hat, war ein Plakat mit einem, also ein Foto eines Plakates mit einem Schriftzug unter einer Autobahnbrücke. Und da steht drauf: Was bleibt, ist die Erinnerung. Und das fand ich ganz schön, weil das auch so ein Motto des Corona-Archivs eigentlich sein könnte. Weil wir eben sagen, die Krise ist jetzt halt irgendwie für uns da, aber das, was sie später ist und auch was sie historisch bedeutet, das entscheidet sich eben erst später. Und dann ist es nicht mehr die Situation, sondern es ist nur noch die Erinnerung in Form von Dokumenten, die wir jetzt sammeln.
Genau, die spannende Frage ist jetzt nämlich, was stellt man an mit diesen tausenden sehr persönlichen Fundstücken im Corona-Archiv? Wie wird Geschichte eigentlich daraus gemacht? Wie können diese Quellen den Historikern später helfen, die Dinge ja aus möglichst vielen verschiedenen Perspektiven zu betrachten und besser zu verstehen? Das möchte ich jetzt auch so ein bisschen mit Ihnen herausfinden in HR Info das Interview. Benjamin Röhrs ist heute zu Gast, Historiker, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Gießen und Mitinitiator des digitalen Corona-Archivs. Herr Röhrs, in unserer Sendung taucht irgendwann immer mal unsere Interviewbox auf. Die befüllen wir passend für jeden Interviewgast und ich bin gespannt, ob Sie das erkennen, was ich für Sie reingetan habe. Ich habe die Box hier neben mir stehen. Mhm. Soll ich mal den Deckel öffnen?
Ja, bitte.
Okay.
Dharti ke basiyon ki or se namaskar. Oitnis poteste khairete. Irenikos prosphilos elelithamen philoi.
Chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu.
Paz e felicidade a todos.
Hello from the children of planet Earth.
Auch das waren historische Töne von ganz normalen Menschen in verschiedenen Sprachen, haben wir gehört. Hindi, Griechisch, Vietnamesisch, Portugiesisch und Englisch. Haben Sie eine Ahnung, worum es dabei geht?
Ich habe keine Ahnung. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das vielleicht jetzt gerade mit auf die ISS genommen wurde. Also das Tondokument, vielleicht nicht, keine Ahnung. Nee.
Aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Ich habe noch einen Tipp in meiner Box. Hören Sie mal.
4, 3, 2, 1, we have ignition and we have liftoff.
So, mit der Geschichte der unbemannten Raumfahrt kennen Sie sich nicht aus, oder?
Nee.
Das war der Start der Voyager-Sonden im August 1977. Und die Töne, die wir davor gehört haben, stammen von einer goldenen Bild- und Tonplatte namens Golden Record, die mit den beiden Voyager-Sonden der NASA seit Ende der 70er Jahre in die Unendlichkeit fliegt. Gestartet wurden die Sonden, um das äußere Sonnensystem zu erforschen. Und seitdem befördern sie eben auch eine Botschaft der Menschen für mögliche Außerirdische. Grüße, Grüße sind das in 55 Sprachen, da sind Bilder drauf, Geräusche, Musik von der Erde und so weiter. Ich würde mal sagen, das ist mit die spektakulärste Zeitkapsel, von der ich je gehört habe. Die ist seit über 40 Jahren im Weltraum. Müsste man da nicht ganz schnell eine Art Corona-Zeitkapsel hinterher schicken mit all dem Material, das Sie schon gesammelt haben?
Ja, könnte man machen. Es ist eine nette Idee. Die Frage ist ja, wer das verstehen kann. Also wenn wir jetzt sagen, das sind ganz viele Sprachen, okay, aber es müssen ja auch Menschen sein, die diese Sprachen verstehen und diese Sprachen sprechen und die überhaupt in der Lage sind, sich das zu erschließen.
Marsmenschen?
Allwissende Marsmenschen. Aber naja, ich meine, Sprache ist ja nicht einfach da. Sprache ist ja auch kulturell gewachsen, ist ständig im Fluss und verändert sich. Und von daher ist es wahrscheinlich ziemlich schwierig, auch das Corona-Archiv zu übersetzen.
Aber Ihr Archiv ist schon auch gedacht als so eine Art Zeitkapsel, oder?
Ja, aber nicht für Außerirdische, sondern für die Erde. Mal gucken, was noch kommt. Aber die Idee ist schon, dass wir jetzt die ganzen Dinge sammeln, um eben späteren Generationen von Forschern und Interessierten die Möglichkeit zu geben, sich mit der Geschichte unserer jetzigen Gegenwart überhaupt auseinandersetzen zu können.
Das Besondere daran, es ist ein sogenanntes Public History Projekt. Public History, das ist ja ein ziemlich moderner Ansatz bei den Geschichtswissenschaften und das ist auch einer Ihrer Arbeitsschwerpunkte. Was bedeutet denn das eigentlich, Public History?
Also Public History, es kommt immer darauf an, wen man fragt. Jetzt fragen Sie ja mich. Das heißt, meine Antwort ist eine zweiteilige. Auf der einen Seite beschäftigt sich Public History oder ist Public History alle öffentlichen Formen der Auseinandersetzung mit Geschichte bzw. Vergangenheit. Also das kann zum Beispiel der Blockbuster im Kino sein oder die Doku im Fernsehen, Museumsausstellung, das Denkmal auf dem Weg zur Arbeit, Oper, der an Weihnachten unaufgefordert vom Krieg erzählt oder auch das, was wir jetzt genau hier in diesem Interview gerade tun. Also alle gegenwärtigen Bezüge der Vergangenheit, die sich nicht primär an ein akademisches Publikum wenden, sondern eben auch die breitere Öffentlichkeit mit einbeziehen.
Das heißt, da steckt die Idee dahinter, es ist nicht so langweilig, wie ich es zum Beispiel aus dem Geschichtsunterricht früher in der Schule kenne, sondern wir alle dürfen aktiv mitgestalten an der Zeitgeschichte und mitschreiben daran und eben nicht nur die großen Entscheider.
Ja, genau. Also da ist auch der Befund dahinter, dass Geschichtsbilder in der Gesellschaft ja nicht primär und bei weitem nicht primär an der Universität produziert werden. Ich kann ein paar Beispiele sagen. Also es gibt ein Projekt, das nennt sich Trug und Schein, ein Briefwechsel. Es ist ein Public History Projekt, was auch über einen Blog primär funktioniert. Und dem liegt ein Briefwechsel zugrunde eines deutschen Liebespaares während des Nationalsozialismus von 1938 bis 1946. Mhm. Und das sind insgesamt 4000 Briefe, die sich dieses Paar in dieser Zeit manchmal sogar mehrere täglich geschrieben hat. Das ist sozusagen die Grundlage dieses Blogs. Und innerhalb dieses Projektes werden diese Briefe, die sind handschriftliche Briefe, transkribiert und in diesen Blog hochgeladen. Und dieser Blog gilt dann als Materialgrundlage zum Beispiel, um sich mit diesem Material weiter auseinanderzusetzen. In zum Beispiel Theaterstücken, natürlich wissenschaftlichen Aufsätzen, Computerspiele und so weiter. Und das Projekt will einfach dazu anregen, sich mit dieser Zeit des Nationalsozialismus auch aus einer alltagsgeschichtlichen Perspektive auseinanderzusetzen.
Ich habe da spontan gedacht an New York und Ground Zero und das Museum dort. Auch dort finden sich ja ganz viele Zeitzeugenberichte. Ich war letztes Jahr mal da und da wird man richtig reingezogen auch in die Geschichte.
Ja.
Das ist auch so ein Beispiel dafür, ne?
Total. Ja, und wenn Sie jetzt gerade von New York und 9/11 reden, also sozusagen die Inspiration oder auch eine der Vorlagen für unser Archiv ist auch ein Digital Archive zum 11. September. Das wurde vom Roy Rosenzweig Center unter anderem auch mit aufgezogen. Und das ist übrigens auch das Center, das die Software gebaut hat für unser Archiv. Die wollten nämlich genau das auch machen, dass sie eben Primärquellen und Eindrücke und Fotos, Zeitzeugenberichte und so weiter sammeln und für die Nachwelt aufbewahren. Und da sind wir dann ungefähr da, was mich daran fasziniert. Es ist eben, Geschichte ist nicht nur ein universitäres Ding, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Ding. Und wenn wir uns als demokratische Gesellschaft verstehen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass wir alle gleichberechtigt an diesen erinnerungskulturellen Prozessen teilhaben können. Mhm. Und das ist ein Ziel der Public History. Also nicht nur Geschichte für die Öffentlichkeit, sondern Geschichte in der Öffentlichkeit, mit der Öffentlichkeit und auf Augenhöhe.
Wie handhaben Sie das denn jetzt mit den Einsendungen in Ihrem Archiv? Das muss ja irgendwie geordnet und aufgearbeitet werden. Wie gehen Sie da jetzt vor?
Ja, also das wird die Zukunft entscheiden. Im Moment sammeln wir erstmal nur. Das heißt, wir stellen eine Box bereit im übertragenen Sinne, wo Leute ihre Sachen reinwerfen können und sagen, das ist für mich gerade wichtig, das habe ich aufgeschrieben, das habe ich fotografiert, das möchte ich gerne für die Nachwelt überliefern. Da sind wir gerade. Und in Zukunft wird es dann eben darum gehen, wie Sie richtig sagen, also das Material einfach mal inhaltlich zu erschließen, auch zu sortieren, eventuell Forschungsprojekte oder auch Public History Projekte dazu anzuregen, um dann auch mit diesem Material inhaltlich zu arbeiten. Das können wir gerade nicht, weil erstens sind wir noch mitten in der Pandemie und zweitens ist das Projekt auch ein ehrenamtliches Projekt. Das heißt, wir machen das nach Feierabend. Wir haben nebenbei alle auch noch Fulltime-Jobs. Mhm. Und von daher, ja, warten wir ab. Und sind halt gerade auch dabei, halt Dinge in die Wege zu leiten, dass nachher auch eine inhaltliche Auseinandersetzung und alles, was damit zusammenhängen kann, passieren kann.
Das heißt, Sie können jetzt noch gar keine Schlüsse ziehen über uns als Gesellschaft aus dem Material, das Sie bekommen haben? Oder doch schon?
Nee, nein. Also zumindest keine historischen Schlüsse. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir ja auch nicht, also wir bilden ja nicht die Gesamtgesellschaft ab. Obwohl wir ein sehr niedrigschwelliges Angebot sind, gibt es ja trotzdem Leute, die wir leider zumindest im Moment nicht erreichen. Also wir haben immer noch einen sehr starken Schwerpunkt auf Städten im norddeutschen Raum. Was wir ganz wenig haben, sind so ländliche Räume. Wie gehen die Menschen dort eigentlich mit Corona um? Und von daher, was wir machen können, ist halt die Einreichungen so ein bisschen zu sichten und zu überfliegen und so gewisse Trends festzustellen. Aber jetzt valide Aussagen zu treffen, dafür ist es noch viel zu früh.
Herr Röhrs, es gibt ja diesen klugen Satz, das Leben muss vorwärts gelebt und rückwärts verstanden werden, stammt vom dänischen Philosophen Søren Kierkegaard. Gilt das auch und besonders für Sie als Historiker?
Also der Satz ist ja sehr abstrakt, deswegen wäre jetzt meine Rückfrage erstmal, was Sie genau damit meinen. Also
dass sie eben auch mit dieser Zeitlücke leben müssen, dass sie jetzt im Augenblick in ihrem Beruf eigentlich genauso schlau wie alle anderen sind? Oder können Sie doch schon einschätzen, was macht ein Ereignis zu einem historischen Ereignis und welche Dinge sind später in der Rückschau wichtig? Gibt es da bestimmte Kriterien, nach denen Sie vorgehen, oder tappen Sie so ein bisschen auch im Dunkeln?
Also im Dunkeln tappen wir, weil wenn wir jetzt von uns als Historikern ausgehen, sind wir ja noch gar nicht aufgerufen, irgendwelche Dinge daraus zu ziehen, weil wir ja, wie das Zitat auch andeutet, quasi immer in der Rückschau auf Dinge gucken.
Genau.
Wenn Sie jetzt aber fragen, was ein Ereignis ausmacht, kann man zumindest aus geschichtstheoretischer Hinsicht sagen, dass das Ereignis nicht einfach da ist, sondern dass das Ereignis sich also erst im Nachhinein sozusagen generiert. Das heißt, im Moment passieren Dinge und dann gibt es Leute, die diese Dinge medial dokumentieren oder sich daran erinnern und so weiter. Und das, was dann letztendlich das Ereignis, also die Corona-Krise ist und was dieses Ereignis bedeutet, das passiert immer erst in der medialen Dokumentation und eben auch in den Schlüssen. Es könnte ja sein, dass jetzt von heute auf morgen etwas anderes passiert und dass plötzlich ganz andere Dinge auf der Tagesordnung stehen, trotz Corona. Und dann kann man auch gar nicht sagen, ob das jetzt so diese super einschneidende Zeit ist, weil vielleicht generieren sich daraus noch ganz andere Dinge, die wir noch nicht kennen. Und da wird die Corona-Krise dann plötzlich gar nicht mehr so wichtig sein. Also von daher, das ist ganz schwierig.
Also auch das ist noch ziemlich, offen. Aber was glauben Sie denn, wie werden wir zurückschauen auf die Corona-Krise in ein paar Jahren, wenn Sie jetzt sozusagen ein Kapitel im Geschichtsbuch benennen müssten? Was wäre Ihr Titel?
Es ist schwierig, jetzt so einen catchy Titel zu formulieren. Ich sag vielleicht, was ich mir wünschen würde. Die Krise jetzt gerade ist schlimm für einige Leute und es ist sehr schwierig und es ist vieles ungewiss, aber es ist eben gleichzeitig auch eine Chance. Das heißt, wir könnten jetzt eben schauen, auch gesellschaftlich, was bedeutet das eigentlich? Was haben wir gelernt? Was ist uns wichtig? Das sehen wir auch in den Einreichungen im Corona-Archiv, dass Leute sich jetzt schon fragen, okay, was war das eigentlich für ein Alltag vorher? Was habe ich jetzt? Was fehlt mir an Menschen, an Dingen? Und wie möchte ich danach eigentlich weiterleben? Also war das Leben vorher überhaupt das, was ich wollte? Und diese Frage kann man sich eben auch gesellschaftlich stellen und dann gewisse Dinge vielleicht einfach mal angehen. Wenn wir uns ansehen, wie der Pflegebereich gerade aufgestellt ist oder generell der Gesundheitsbereich, könnte man ja auch den Schluss ziehen, okay, der ist strukturell unterfinanziert, da müssen wir dran drehen, das ist wichtig. Und andere Dinge, wo sonst viel Geld reinfließt, sind vielleicht nicht so wichtig. Und vielleicht, dass wir den Moment der Offenheit auch als Chance sehen, um uns darüber auseinanderzusetzen, das wäre schön. Jetzt habe ich Ihnen aber trotzdem noch keine Überschrift gegeben. Ich muss darüber nachdenken.
Sie müssen darüber nachdenken, ich merke schon. Ja. Benjamin Röhrs ist heute zu Gast in HR Info das Interview. Er ist Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Gießen und hat das digitale Corona-Archiv mit initiiert, das persönliche Eindrücke sammelt aus dem Leben der Menschen in der Corona-Krise. Sie kennen den Zukunftsforscher Matthias Horx, ne? Der hat den Begriff der Regnose geprägt als Gegenteil zur Prognose. Dabei denkt man sich in die Zukunft und blickt von dort aus zurück in die Gegenwart. Und ich habe mir einfach mal so drei Regnosen überlegt und aufgestellt. Und Sie sollen mir das mal einschätzen, okay?
Mhm.
Also Nummer eins. Die Pandemie markiert einen historischen Wendepunkt weg von Globalisierung und Umweltzerstörung hin zu einem nachhaltigen Denken und Wirtschaften. Wahrscheinlich oder unwahrscheinlich?
Wenn ich die Nachrichten anmache, unwahrscheinlich. Aber es ist nicht unmöglich und es liegt an uns, dahin zu kommen.
Meine zweite Regnose. Die junge Generation ist der größte Verlierer der Krise, weil Jobs und Ausbildungsplätze über Jahre wegbrechen. Wahrscheinlich oder unwahrscheinlich?
Leider wahrscheinlich.
Und meine Nummer drei, Christian Drosten, der Virologe von der Berliner Charité und der Cheferklärer der Pandemie, wird zur Person der Zeitgeschichte und bleibt den Menschen kollektiv im Gedächtnis. Wahrscheinlich oder unwahrscheinlich?
Wahrscheinlich.
Echt?
Ja. Also es kommt halt darauf an, wen man fragt. Aber ich meine, wenn wir uns die mediale Berichterstattung angucken und wenn wir davon ausgehen, dass auf Grundlage dieser medialen Berichterstattung auch das Ereignis Corona-Krise konstruiert wird, dann wird Drosten da wahrscheinlich eine Rolle spielen. Und je nachdem, was Leute dann daraus machen, auch vielen Leuten im Gedächtnis bleiben.
Und wie ist das mit Ihnen persönlich? Sie haben ja als junger Wissenschaftler mit diesem Corona-Archiv sich auch empfohlen, denn das soll ja künftig auch offen sein für internationale Einsendungen und so ja ein wichtiger Baustein werden für die künftige Forschung. Da könnten Sie doch auch weltberühmt werden, oder?
Ja, es ist nicht unmöglich. aber es ist nicht sehr wahrscheinlich. Vielleicht will ich das auch gar nicht, denn mit weltweiter Berühmtheit, das sehen wir auch an Drosten, geht halt auch ein sehr hoher öffentlicher Druck einher und auch, ich meine, er hat ja auch Morddrohungen und so weiter bekommen. Und das hat ja auch seine Gründe. Also es gibt ja Menschen, die ein politisches Interesse daran haben und auch Zeitungen, die ihn da halt kritisieren wollen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir jetzt mit diesem Projekt Weltberühmtheit erlangen. Aber das wollen wir auch, glaube ich, gar nicht. Wir wollen einfach dafür sorgen, dass Leute in der Zukunft mit möglichst viel Material ausgestattet sind, um sich ihre Gegenwart in Bezug auf die Vergangenheit zu erklären.
Und wenn wir nach ein paar Jahren auf Corona zurückschauen, auf was glauben Sie, können wir stolz sein? Was haben wir gut gemacht in der Krise?
Wen meinen Sie mit wir?
Wir als Gesellschaft, wir alle.
Das ist immer, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, auch in meinem Bekanntenkreis, gibt es viele Leute, die gerade sehr verzweifelt sind oder auch wütend sind darüber, was passiert, auch global. Und das ist auch berechtigt. Auf der anderen Seite, das ist jedenfalls meine Beobachtung, gibt es auch ganz, ganz viele Leute, die sich gerade jeden Tag ganz viel Mühe und Arbeit machen, damit es anderen Leuten gut geht und damit andere Leute gut durch die Krise kommen, auch sie selber. Und das ist, glaube ich, das, worauf, also wenn wir jetzt in der Frage bleiben, worauf wir stolz sein können, also die Solidarität untereinander und dass sich Menschen für andere aufopfern und ihnen helfen, das wäre das, was ich mir wünschen würde.
Und wenn wir nochmal auf die andere Seite schauen, was werden wir in der Rückschau vielleicht als großen Mist empfinden, der durch die Krise erst so richtig begonnen hat?
Ich glaube nicht, dass großer Mist erst durch die Krise begonnen hat. Vielleicht hat die Krise gewisse Dinge einfach stärker in den Fokus gerückt. Wenn wir uns zum Beispiel Arbeitsbedingungen von Leuten angucken, wenn wir uns Unterfinanzierung gewisser gesellschaftlicher Bereiche angucken, das gab es ja auch schon vorher. Das hat die Krise ja jetzt nicht verursacht, sondern das gab es vorher. Und in dieser Krisensituation merkt man, oh, da haben wir was versäumt. Und gesellschaftlich wichtige Bereiche hat man einfach kaputt gespart oder nicht mehr im Auge gehabt. Und ich glaube, die Krise kann dann eben helfen, diese Missstände eher zu zeigen, anstatt dass man jetzt sagt, oh, es war die Krise, die das alles hervorgerufen hat. Denn das war es, glaube ich, nicht.
Also das könnten wir so als Positives mitnehmen daraus.
Ja. Also ich würde mir wünschen, dass wir die Krise zum Anlass nehmen, um darüber zu reden, wie wir in Zukunft miteinander leben und umgehen wollen. Ich wünsche mir, dass wir in Anbetracht der Krise kreative Lösungen finden, um mit gewissen Hürden umzugehen, dass wir uns vielleicht wieder erlauben, utopisch zu denken und zu handeln, dass wir aufeinander achten und aufeinander aufpassen und dass wir halt Menschen helfen, die Schutz suchen. Das zeigt die Krise dann ja auch. Ja, und wie gesagt, dass wir aufhören, gesellschaftlich wichtige Bereiche zu privatisieren und dadurch einer Kostennutzung unterwerfen, die einfach nicht privatisiert gehören, weil es um Menschenleben geht.
Dankeschön, Benjamin Röhrs.
Bitte sehr.
Wissenschaftlicher Gerne. Mitarbeiter und Historiker an der Uni Gießen und einer der Mitbegründer des digitalen Corona-Archivs. Wenn Sie noch Dinge dorthin schicken wollen, klicken Sie einfach mal www.coronaarchiv.de oder Sie können das auch über Social Media machen, Facebook, Twitter, Instagram und TikTok. Das Ganze unter dem Stichwort @Corona-Archiv. Das war hr-info, das Interview. Mein Name ist Mariella Milkova und den Podcast finden Sie wie immer auf hr-inforadio.de und auch in der ARD Audiothek.